Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Generative künstliche Intelligenz als Transformationstreiber entfaltet seine disruptive Kraft auch auf dem Markt für Musik und deren Verwertungsrechte. Mit Dr. Tobias Holzmüller, CEO der GEMA und damit einer der bedeutendsten Rechteadministratoren weltweit, habe ich über die Sorgen der von dieser Entwicklung betroffenen KünstlerInnen, die Herausforderungen der Identifikation des KI-Einflusses und die von der GEMA angestrengten Klagen gegen die entgeltlose Nutzung von Text und Musik gesprochen. Seine Grundeinstellung gegenüber dieser Transformation bemüht sich um eine Balance von Nutzen und Risiken der KI.
Zuerst mal sind wir auch der Meinung, dass wir die KI nicht zurück in die Flasche kriegen. Also die Illusion zu glauben, man kann das Rad da zurückdrehen, die haben wir natürlich auch nicht. Deswegen muss eine nachhaltige Koexistenz von, sagen wir mal, menschlicher Kreativität und KI auch irgendwie über Lizenzlösungen funktionieren. Wir haben auch selber ein Lizenzmodell entwickelt, sind gerade in Verhandlungen mit einigen KI-Unternehmen. Also grundsätzlich finden wir das richtig, sich mit KI-Unternehmen darauf zu verständigen, unter welchen Voraussetzungen, gegen welche Bezahlungen, mit welchen Grenzen Musik benutzt werden kann, um Modelle zu trainieren. Und dann kommt natürlich die schwierigere der beiden Fragen. Was passiert dann mit dem, was die KI ausspuckt?
Ja, lieber Dr. Holzmüller, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Und im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Heute möchte ich mit Ihnen deshalb über die Strukturveränderungen auf dem Markt für Musik und die Verwertungsrechte von Musik sprechen. Lassen Sie mich bitte einsteigen mit der derzeit wohl brisantesten Frage aus meiner Sicht: KI-generierte Musik. Ist das eine Transformation? Ist es vielleicht sogar die Disruption der Musikbranche, über die sich dann auch die meisten Künstler Sorgen machen? Ja, das kann schon für Ängste sorgen, vielleicht auch überflüssig zu werden. Wie sieht's aus Ihrer Sicht aus?
Ja, erstmal hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch. Das ist natürlich gleich die Knallerfrage zum Einstieg. Ich glaube schon, dass KI der Super-Disruptor ist. Wahrscheinlich in der Gesellschaft insgesamt, ganz sicher aber in der Kreativbranche und in der Musik. Wir haben vor einigen Monaten zuletzt unsere Mitglieder, das sind ja so 100.000 Musikschaffende aus allen Genres, befragt, wie sie zu KI stehen. Da hat 60% der Befragten haben geantwortet, sie machen sich große Sorgen, dass KI ihren Job ersetzen könnte, sie aus dem Beruf drängen könnte. Gleichzeitig haben 40% geantwortet, dass sie jeden Tag schon KI einsetzen in ihrer Tätigkeit. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass die einen sind die 60%, die Angst haben, und die anderen sind die 40%, die es schon benutzen, aber ist in der Tat deckungsgleich. Das heißt, je mehr es eingesetzt wird, desto mehr macht man sich Sorgen, wenn man eben sieht, was für Möglichkeiten bestehen. Und ich glaube schon, wenn man so in die Branche reinhört, bei aller Faszination über die Möglichkeiten, dass die Angst überwiegt, dass da ganze Berufsbilder verschwinden könnten und dann so eine Art, sagen wir mal, Kreativprekariat entsteht.
Kann man in irgendeiner Weise derzeit abschätzen, wie verbreitet die KI-generierte Musik in unterschiedlichen Segmenten auch bereits ist?
Es gibt Zahlen aus dem Musikstreaming, wo Plattformen wie Deezer, also auf den großen Streaming-Plattformen der Musik, gibt keinen großen Unterschied zwischen, werden jeden Tag ungefähr 150.000 neue Songs hochgeladen. Und dieser glaubt ermitteln zu können, dass 44%, das war die letzte Zahl, der hochgeladenen Songs rein KI-generiertes Material sind. Ja, das wären also 75.000 Songs am Tag, die auf die großen Streaming-Plattformen hochgeladen werden, die nur KI-generiert sind. In anderen Bereichen ist es schwieriger, das technisch zu ermitteln, aber wir sehen natürlich auch, dass im Bereich Computerspielmusiken, vielleicht auch Hintergrundmusik in dem einen oder anderen Einzelhandelsladen, dass es da schon KI-generierte Sounds gibt. Ich mag den Begriff KI-Musik nicht so gern, weil es ist ein bisschen wie bei Milch, ne? Was ist denn Milch? Muss sie aus der Kuh kommen oder kann die auch industriell hergestellt werden? Da gibt es schon auch terminologische Fragen. Also wir sehen schon, dass die KI-generierten Sounds in vielen Bereichen das normale Musikschaffen durchziehen. Die Frage, wie sehr sie dann genutzt werden und was der wirtschaftliche Impact ist, ist, glaube ich, dann nochmal eine andere Frage.
Die GEMA hat ja einen Prozess gegen OpenAI geführt, tut es jetzt gegen das US-Startup Suno. Worum geht's oder ging es in diesen Streitfällen?
Nee, es geht eigentlich um zwei Seiten der KI. Ne? Also wenn man mal ein bisschen reinzoomen in die KI, dann reden wir jetzt über generative KI oder KI-Musikgeneratoren im engeren Sinne. Wir reden aber auch über diese Large Language Models. Der Prozess, den wir gegen OpenAI angestrengt haben, war einer, in dem wir gesagt haben, naja, in diesen Large Language Models wurde sehr viel urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Sprachbereich verarbeitet. Das sind auch Songtexte eingeflossen. Wie beweist man das? Naja, indem man eben zeigt, was aus der KI rauskommt, ist offenbar auch irgendwann mal reingeflossen. Also wir haben es geschafft, dann aus OpenAI und anderen großen Sprachmodellen ganze Songlyrics zu reproduzieren. Andere Plattformen, die Songlyrics anzeigen im Internet, also Sie können ja auch bei Spotify die Lyrics anschauen, Sie können sie über andere Seiten wie Lyricfind anschauen, die bezahlen ja an die Musikrechteinhaber Geld dafür. Warum soll dann eine Plattform wie OpenAI nichts dafür bezahlen? Das heißt, das war einfach im Prinzip die Fortsetzung eines Lizenzstreits mit anderen Mitteln, weil wir auf dem Verhandlungswege nicht zusammengekommen sind, weil diese KI-Unternehmen sagen, nee, was wir machen, ist was anderes. Das ist nicht die Wiedergabe von bestehenden Inhalten, sondern das wird ja alles in kleine Stückchen zerlegt und dann wieder neu zusammengesetzt. Und deswegen greift das Urheberrecht nicht. Also stark vereinfacht ist das deren Argumentation. Und da haben wir gesagt, damit könnt ihr nicht durchkommen. Wir wollen, dass ihr genauso behandelt werdet wie andere Plattformen, die Inhalte anzeigen. Und da hat uns das Landgericht München auch Recht gegeben. Das ist, wenn man in die Musik schaut, also Songtexte gehören auch irgendwie zur Musik, sind jetzt aber im Prinzip nicht der Kern der klassischen Verwertungskette. Das wird natürlich bei Suno, was im Moment der größte Musikgenerator ist, also eine Plattform, wo man auf Knopfdruck KI-Sounds erzeugen kann, ohne selber irgendwie mit Musikerzeugung jemals in tiefere Berührung gekommen zu sein. Da haben wir natürlich ein anderes Phänomen. Da brennt die Kerze, wenn Sie so wollen, an beiden Enden. Da ist die Plattform wurde gebaut auf gestohlenen Inhalten, wenn ich es mal drastisch formuliere. Das heißt, es wurde nie eine Songwriterin oder ein Komponist um Erlaubnis gefragt, bevor die Plattform trainiert wurde. Und gleichzeitig kann diese Plattform im Moment auf Knopfdruck Sounds ausspucken, die in Sekundenbruchteilen zusammengesetzt werden und natürlich dann ein menschliches Musikschaffen auch irgendwann verdrängen können. Und das ist im Prinzip die große Bedrohung für die Branche, dass wenn das unkontrolliert entsteht, dass dann die ganze Basis der Musikwirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, in Gefahr gerät. Und da dafür zu sorgen, dass dieses Wachstum nicht unkontrolliert erfolgt, sondern eigentlich auch auf Lizenzstrukturen aufbauen muss. Das wollten wir mit diesem zweiten Verfahren klären und da warten wir jetzt auf die Entscheidung. Am 12. Juni diesen Jahres wird das Landgericht München dazu entscheiden.
Also in dem OpenAI-Fall, also wenn es um Sprache geht, kann ich mir noch ganz gut vorstellen, dass man nachweisen kann, inwiefern ganz bestimmte Dinge auch im Training eingeflossen sind. Bei Musik kann ich es mir schwerer vorstellen. Also konkret die Frage, wie kann da der Nachweis gelingen, wie ein KI-Modell trainiert wurde? Und vor allen Dingen, gibt es Sicherheitsvorkehrungen, um das zu verhindern?
Da wird ganz viel geforscht im Moment. Natürlich, welche Art von Reverse Engineering kann man machen? Ehrlicherweise muss man wahrscheinlich einräumen, im Moment sind diese Modelle alle Blackboxes. Und der einzig verlässliche Weg nachzuweisen, dass irgendwas in den Trainingsdaten drin ist, ist, dass man beweist, dass es wieder rauskommt. Also wenn Sie in der Lage sind, einen Song zu reproduzieren mit Sudo, sagen wir jetzt mal ein Beispiel, der einfach klingt wie atemlos durch die Nacht auf schlecht Autotune, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass atemlos durch die Nacht bei den Trainingsdaten drin war, relativ groß. Und die Verteidigung der Plattform zu sagen, naja, das ist halt ein Zufallsprodukt aus dem ganzen Lernschatz, den wir gehoben haben, ist keine besonders überzeugende Verteidigung. Der andere Weg wäre ja, dass man wirklich das Modell auseinandernimmt und quasi die gesamte Trainingsgeschichte reproduziert. Das ist aber Domänenwissen der KI-Unternehmen, was sie nicht so rausrücken. Es gibt schon jetzt auch einzelne USA, wo dann Insider aus diesen KI-Unternehmen mal auspacken und sagen, wie man vorgegangen ist. Also, aber einzelne Werke nachzuweisen, dass sie Teil des Trainingsdatensatzes sind, geht im Moment, würde ich sagen, nur über den Output. Und deswegen ist eine unserer politischen Forderungen natürlich auch, dass wir mehr Transparenzvorschriften bekommen, dass die Unternehmen gezwungen werden, offen zu legen, womit sie trainiert haben. Gibt es Schutz gegen Training? Technisch muss man sagen, ist es wahnsinnig schwierig. Ne? Es gibt so Ideen wie Watermarking und sowas. Aber jede technische Schutzmaßnahme kann auch umgangen werden. Und ich fürchte, dass in so einem digitalen Wettrüsten die KI-Unternehmen mit ihrer Rechenpower und ihrer Innovationskraft uns da immer einen Schritt voraus sein werden in der Musikbranche. Deswegen ist wahrscheinlich die rechtliche Absicherung wichtiger als die technische, oder wir brauchen eine Kombination aus beiden.
Diese Forderung nach Transparenz, die gibt es ja in ganz vielen Lebensbereichen. Derzeit nicht nur beim Thema Musik und Verwertungsrechte. Labels sollen in dem Fall aber kennzeichnen, welche Titel mit KI erstellt wurden. Nur wenn man auch, sagen wir mal, so die ganze Produktionskette im Musikbereich sich anschaut. Irgendwo spielt ja KI auf jeden Fall eine Rolle, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger kreativ Inhalte ersetzend. Also so wie wir beide ja auch mit KI in vielen Bereichen agieren, wird es, glaube ich, kaum möglich sein, noch Musik zu finden, wo KI an gar keiner Produktionsstufe eine Rolle spielte, oder täusche ich mich?
Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es gibt schon auch einen Gegentrend. Also ich sage mal, wenn Sie jetzt eine neue Einspielung der Berliner Philharmoniker einer Mahler-Symphonie haben, ich glaube, da ist einfach das Beste, was man an Studiotechnik und an Mikrofonen hat, im Einsatz, ohne dass da jetzt bewusst KI im Prozess eingesetzt wird. Ob jetzt natürlich irgendwo in diesem Mikro noch eine KI verbaut ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es gibt schon natürlich auch einen Trend zu handgemachter Musik, die sich auch bewusst von diesen digitalen Produktionstechniken absetzt. Weil die KI macht es ja im Zweifel nicht besser. Die KI im Musikschaffensprozess macht es wirtschaftlicher, macht es schneller, erlaubt uns Fehler auszumerzen. Also Autotune beispielsweise ist ein sehr beliebtes Tool, von dem natürlich viele Musikerinnen und Musiker sagen, das brauche ich dann, wenn ich nicht singen kann, oder dann, wenn ich einen schlechten Tag habe, oder wenn ich bewusst meine Stimme so verfremden möchte, dass ich bestimmte Effekte erzeuge. Und die Produktion mit KI hat sich sicher in vielen Bereichen stark durchgesetzt. Sie wird dadurch schneller, sie wird leichter, man kann schneller Ideen verproben. Wir haben aber auch das Phänomen, dass viele Prozesse, bei denen wir wissen, da ist irgendwann mal KI zur Unterstützung eingesetzt worden, um verschiedene Ideen zu testen. Aber am Schluss spielt man quasi die Aufnahme nochmal richtig mit Instrumenten im Studio ein. Ja, damit man das, was man als Endprodukt hat, wenigstens KI-frei ist. Aber irgendwo in der Kette war so ein bisschen KI drin. Deswegen, ja, Sie haben recht, es durchdringt in vielen Bereichen den Produktionsprozess schon sehr stark. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es gar nicht mehr möglich ist, KI-frei zu produzieren.
In den USA haben sich große Musikverlage wie zum Beispiel Warner Music mit den Anbietern von KI-Lösungen für den KI-gestützten Music Remix im Rahmen von Lizenzvereinbarungen geeinigt. Wie stehen Sie zu solchen Deals?
Zuerst mal sind wir auch der Meinung, dass wir die KI nicht zurück in die Flasche kriegen. Also die Illusion zu glauben, man kann das Rad da zurückdrehen, die haben wir natürlich auch nicht. Deswegen muss eine nachhaltige Koexistenz von, sagen wir mal, menschlicher Kreativität und KI auch irgendwie über Lizenzlösungen funktionieren. Wir haben auch selber ein Lizenzmodell entwickelt, sind gerade in Verhandlungen mit einigen KI-Unternehmen. Also grundsätzlich finden wir das richtig, sich mit KI-Unternehmen darauf zu verständigen, unter welchen Voraussetzungen, gegen welche Bezahlungen, mit welchen Grenzen Musik benutzt werden kann, um Modelle zu trainieren. Und dann kommt natürlich die schwierigere der beiden Fragen. Was passiert dann mit dem, was die KI ausspuckt? Soll das dann einfach außerhalb dieser Plattform in den normalen Ausspielungszyklus von Musik einfließen? Also soll das dann auf Spotify auftauchen können? Soll das dann im Radio gespielt werden können? Soll das dann irgendwo im Einzelhandel die Hintergrundmusik ersetzen, die jetzt von Menschen gemacht worden ist? Oder soll es quasi in diesen KI-Ökosystemen bleiben? Und die KI ist dann so eine Art bewachter Spielplatz. Dort mit KI arbeiten. Man kann irgendwie mit Songs experimentieren. Man kann seine eigenen Songs ausprobieren. Aber die bleiben dann schön in diesem, was die Amerikaner Walled Garden nennen. Also einer umzäunten Umgebung und zerstören quasi nicht das Auswertungssystem der Musik insgesamt. Da gibt es im Moment, glaube ich, einen Glaubenskrieg. Es gibt erste Deals, die darüber hinausgehen, wo man mit insbesondere mit Suno Deals gemacht hat, die sowas erlauben. Und dann gibt es die anderen, die eher Konservativen in der Musikindustrie, die sagen, wir machen Deals, aber wir wollen diese Walled Gardens erhalten. Wir wollen eben nicht, dass die KI-Produkte dann auf Spotify auftauchen und den menschlichen Musiken die Tantiemen wegnehmen. Kann man sich jetzt fragen, lässt sich sowas verhindern oder ist es nicht längst so weit gekommen? Ich glaube, da muss man abwarten, welche Seite sich durchsetzt. Wir sind da auch eher auf der vorsichtigen Seite, sagen wir machen Lizenzdeals, aber versuchen diese Dilution, also die Verwässerung des Royalty Pools auf den Streaming-Plattformen durch KI-Sounds erstmal zu verhindern, rechtlich wie technisch. Und das heißt aber nicht, dass man keine KI lizenzieren kann, weil es gibt eben natürlich viele KI-Modelle, die ganz andere Dinge tun oder die KI-Generation erlauben in einem, sagen wir mal, abgesicherten Umfeld.
Frage an den Juristen, ist das Urheber- und Persönlichkeitsrecht in den USA in diesen Fragen generell liberaler? Und gibt es auch auf diesem Spielfeld einen Einfluss der neuen Trump-Administration und der Tech-Anbieter, die wieder etwas mehr Morgenluft wittern?
Also welches Recht das bessere ist, das müssen Sie mich in 3 Jahren nochmal fragen, weil wir natürlich gerade in so einem Prozess sind, wo wir die Rechtsordnungen testen. Also es wird sowohl in den USA als auch jetzt hier in Europa, da sind wir in Deutschland sicher führend, getestet. Was gibt uns das bestehende Urheberrecht an Mitteln, um uns zu wehren gegen diesen KI-Missbrauch? Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich im Moment auf die europäische Rechtsordnung setzen, dass die urheberrechtsfreundlicher ist. Aber es ist eben noch nicht bis zum Ende ausprozessiert und wie immer in so Prozessen dauert sowas und die letzte Instanz hat dann im Prinzip auch das letzte Wort. Es ist sicher so, dass es in den USA einen deutlichen Trendumschwung gibt, der politisch motiviert ist, der natürlich auch von dieser Administration getrieben wird, die das Recht, sagen wir mal, auch nur als eines von mehreren Einflusselementen sieht, um die eigenen Entscheidungen zu steuern. Und auch die US-Musikindustrie, da unsere Kontakte uns schon sagen, bei uns weht der Wind gerade eher gegen uns. Das spürt man an dem Selbstbewusstsein der Tech-Anbieter, die sich im Moment fast alles wünschen können von der Administration, wenn man eben sagt, der neue Wettlauf zum Mond ist quasi halt das KI-Rennen und alles, was auf dem Weg dort als hinderlich empfunden wird, soll weggeräumt werden. Und wahrscheinlich ist dann auch schwieriger, ist die Rechte durchzusetzen. Und umgekehrt heißt es dann, dass man vielleicht auch Deals macht, die man in anderen politischen Umfeld nicht machen würde. Deswegen sind die eigentlich ganz dankbar, wenn sie dann nach Europa schauen und sagen, da können ja auch unsere Rechte durchgesetzt werden.
Kommen wir damit auch zur GEMA, die 125 Jahre alt wird, bald zumindest. Ich habe gelesen, Richard Strauss war einer der Mitbegründer, großer Name. Vielleicht ein paar Zahlen, um das einzuordnen, was Sie dort vertreten. Wie viele Rechteinhaber vertreten Sie? Welche Summe wird verteilt? Wie haben sich die Zahlen im Zeitablauf verändert?
Also Die GEMA ist in der Tat schon relativ betagt, nähert sich dann bald ihrem 125-jährigen Geburtstag, wie Sie richtig sagen, wurde gegründet als ein Verein von Tonsetzern, wie es damals hieß, also das ist quasi die alte Form des Komponisten, und ist aus diesem Gewerkschaftsgedanken heraus entstanden, wie viele Verwertungsgesellschaften auf der ganzen Welt. Und ist jetzt aber geworden im Prinzip einer der großen weltweit tätigen Rechteadministratoren, die die großen Datenmengen verarbeiten, die ganz umfassende Musikdatenbanken vertreiben und die eben nicht rein national tätig sind, sondern die im Prinzip über ein internationales Netzwerk Musikrechte über Ländergrenzen hinweg austauschen. Das heißt, wenn Sie jetzt in Deutschland einen Radiosender betreiben oder einen Fernsehsender oder ein Konzert veranstalten wollen, dann kommt im Prinzip alle Musikrechte, die Sie brauchen im Urheberrechtsbereich, kommen dann über die GEMA, egal ob jetzt Ed Sheeran GEMA-Mitglied ist oder bei einer anderen Gesellschaft, weil über dieses Netzwerk kommen diese Rechte dahin. Direkt sind Mitglieder, die direkt bei der GEMA-Mitglied sind. Wir haben aber dahinter fast 10 Millionen Komponistinnen, Songwriter weltweit, die wir über dieses Netzwerk vertreten. Unsere Erträge belaufen sich auf ungefähr 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Dann haben wir Verwaltungskosten in Höhe von ungefähr 200 Millionen Euro, die wir quasi für den Geschäftsbetrieb verbrauchen, wenn Sie so wollen. Und als Non-Profit-Organisation schütten wir dann, was übrig bleibt, also ungefähr 1,1 Milliarden Euro, an Rechteinhaber aus. Das sind unsere eigenen Mitglieder, aber das sind natürlich auch die im internationalen Netzwerk. Also Ed Sheeran, Taylor Swift bekommt ihr Geld dann auch über die GEMA, wenn sie hier eine Show spielen oder wenn sie im Radio laufen oder wenn sie irgendwo in den mittlerweile fast 200 Ländern, die wir lizenzieren, bei Spotify gespielt werden.
Und sind die Erlöse ungefähr gleichbleibend? Schwanken die stark? Man muss sich ja wahrscheinlich auch den Zyklus vorstellen, dass Urheberrechte gerade auch in klassischer Musik auslaufen, kommen neue mit hinzu. Also wie stabil ist dieser Erlöspool?
Der ist im Volumen relativ stabil. Das macht natürlich Musikrechte auch so interessant für Investoren. Wir haben über die letzten Jahre eigentlich kontinuierlich Wachstum auf der Ertragsseite. Natürlich gibt es Verschiebungen in der Zusammensetzung. Wie Sie richtig sagen, gibt es Musik, die rausfällt. Ja? Also Richard Strauss beispielsweise dann aus der Schutzfrist rauslief, also 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten läuft ja die Schutzfrist in der Regel aus. Das spüren wir dann natürlich schon. Aber es kommt auch vieles nach. Insofern ist eigentlich die Topline stabil, wächst nicht mehr zweistellig, wie es vielleicht in den letzten Jahren war. Jetzt sind wir in Zentraleuropa eher in so einstelligen Wachstumsraten, aber immer noch ganz gut. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich, dass die Zahl der Werke, die wir mit diesem Geld bedienen, immer größer wird und auch die Zahl der Menschen, die daran partizipieren wollen, immer größer wird, weil es immer leichter wird, Musik zu machen, Musik zu produzieren. Da kommt KI ins Spiel, aber auch vorher schon natürlich Digitalisierung, sodass man einerseits eine ganz gute Ertragslage für die Gesamtindustrie hat, sich dahinter aber schon so eine Verschärfung der Situation, sag ich mal, für den musikalischen Mittelbau versteckt.
Die Vergütungen für die Musikschaffenden sind ja auch durch die Dominanz der Streaming-Dienste in der Breite schon erheblich gesunken und sind sehr stark konzentriert. Eine Zahl, die mir auffiel, 75% der Umsätze auf diesen Plattformen gehen an 0,1% der Künstler. Also schon von daher hat ja, sagen wir mal, eine Sortierung in zwei Gruppen, nämlich die sehr erfolgreichen, die auch bei Ihnen dann nochmal erfolgreich sind, und die anderen, die vorher wenig kriegen und bei Ihnen. Also Polarisierung doch wahrscheinlich größer geworden, oder?
Das ist schon so. Und ein schlauer Beobachter hat mal gesagt, wir haben in der Musik verschiedene Geschäftsmodelle. Durch Streaming ist Musik verfügbar geworden wie Leitungswasser, ja, so eine Flatrate. Man bezahlt einmal Geld und man hat alle Musik, die man möchte. Ich bin noch in der Vor-Streaming-Ära aufgewachsen. Da habe ich mir noch CDs gekauft. Das ist wie wenn Sie sich im Restaurant eine Flasche Wein gönnen, wenn Sie in der Flüssigkeiten-Analogie bleiben wollen. Also man bezahlt bewusst Geld für Musik, die man dann zu Hause hat und gönnt sie sich, hört sie ganz oft an. Da geht natürlich sehr viel Geld und sehr viel Aufmerksamkeit auf eine Musikaufnahme. Ein Konzert ist ähnlich. Man geht bewusst zu einer Künstlerin, einem Künstler und gibt dafür Geld aus. Und in diesem Leitungswassergeschäft ist es sehr viel schwieriger, Geld zu verdienen, weil sie natürlich um die Aufmerksamkeit ihrer Hörer mit Taylor Swift, mit allen anderen konkurrieren müssen. Und sie natürlich noch ein zeitliches Element haben, das darf man nicht vergessen. In der CD-Ära hat man sein Geld mit einem Hit relativ schnell gemacht. Da hat man eben die CDs verkauft und dann hatte man das Geld in der Tasche. Und wie oft die dann zu Hause gehört wurden, war dann im Prinzip eine sekundäre Frage und man konnte schon am nächsten Projekt arbeiten. In der Streaming-Ära schiebt sich sowas in die Zukunft. Ja? Sie bekommen nicht so viel Geld am Anfang, aber für jedes Hören ihrer Produktion über die Zeit gestaffelt wird ein bisschen Geld ausgespielt. Aber das bedeutet natürlich, dass sie auch zeitlich konkurrieren. Also sie konkurrieren jetzt noch mit den Beatles und jetzt noch mit Elton John und jetzt noch mit Bruce Springsteen um die Streaming-Tantiemen, was ein bisschen ungerecht ist, weil die natürlich schon Schallplatten verkauft haben, Kassetten verkauft haben, CDs verkauft haben, also an allen Booms bisher schon partizipiert haben. Und das ist ein Verdrängungswettbewerb, der es den Superstars erlaubt, weiterhin gut zu leben, aber dem Mittelbau eigentlich nicht mehr ermöglicht, über Streaming vernünftig zu leben. Und deswegen boomt natürlich das Live-Geschäft auch in diesem Mittelsegment so, wenn man sagt, das ist eigentlich das Einzige, was noch die Miete bezahlt.
Wollte ich gerade noch mal fragen, und kann man sagen, dass Sie von diesen Live-Events auch 100% abdecken? Oder gibt es auch viele, dann wahrscheinlich kleinere Events, die nicht über die GEMA abgerechnet werden?
Also wir haben nach wie vor, glaube ich, naja, müssen wir Folgendes sagen. Es gibt natürlich den Klassikbereich, den haben wir gerade schon gestreift. Ne? Also wenn Sie irgendwo eine Beethoven-Symphonie aufführen, dann brauchen Sie von uns keine Rechte. Da fällt natürlich auch immer wieder was raus. Ja? Off ist noch geschützt, Mahler nicht mehr, Strauss nicht mehr. Also in diesem Klassiksegment geht der Marktanteil sicher zurück, weil mehr rausfällt, als neu dazukommt. Ansonsten, wenn man den Klassikbereich mal ausklammert, würde ich sagen, haben wir immer noch neue Marktanteil. Die wichtigen Sachen laufen alle über uns, weil es natürlich auch ein Service ist, den Konzertveranstalter schätzen, auch wenn sie immer der Meinung sind, dass sie zu viel an uns bezahlen, aber dass sie die Rechte im Prinzip aus einer Hand bekommen und sie sich nicht zusammensuchen müssen. Weil es ist eben, wenn sie eine Taylor Swift-Tour machen, hat ja Taylor Swift überall mitgeschrieben, aber halt auch nicht alleine. Also an einem modernen Popsong haben sie locker 20 Berechtigte. Wollen sie wirklich von denen allen die Rechte zusammensuchen, um dann das Konzert zu lizenzieren? Da bieten wir einfach einen Aggregierungsservice an, der sehr attraktiv ist.
Sie selbst haben aber auch ein neues Verteilmodell bei der GEMA vor Augen. Wie verändern sich dort die Zuweisungen an Klassik einerseits, Pop andererseits?
Ja, das ist jetzt gerade in den Tagen, in denen wir das aufnehmen, natürlich ein großer Aufreger. Unsere Hauptversammlung steht bevor. Da werden wir auch über diese Frage sprechen. Also erstmal geht es weniger um die Verteilung, sondern um ein Förderkonzept, was wir noch betreiben. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Meine Verteilung ist relativ unspektakulär geworden bei der GEMA, weil wir natürlich sehr viel besser erfassen als vor 30, 40 Jahren, was gespielt wird.
Ja, Aufgrund der Digitalisierung natürlich.
Ja, also wir haben in vielen Clubs und Diskotheken stehen digitale Monitoring-Boxen, die schneiden einfach mit, was gespielt wird. Wir haben natürlich durch Streaming absolute Datentransparenz über jeden Stream bis auf die Einzelebene runter. Wir wissen, was in jedem Radiosender läuft. Da ist die Verteilung im Prinzip, da ist wenig Entscheidung drin. Ja, da wird einfach gesagt, der Gesamtbetrag, den wir von Spotify kriegen, wird auf die Streams umgelegt und dann sieht man relativ genau, was der Stream wert ist. Beim Radio Airplay ist es ähnlich und so ähnlich ist es dann eben auch bei einem Konzert. Der Konzertveranstalter bezahlt für uns an uns einen bestimmten Betrag. Die Setlist ist 30, 20 Titel lang, je nachdem, wie lang die Band spielt und es wird dann auf die Berechtigten umgelegt. So. Was wir aber gleichzeitig noch haben in der GEMA seit Anbeginn unserer Zeit, ist ein Förderkonzept, dass wir sagen, wir sehen uns nicht nur als Wirtschaftsunternehmen, was wir auch sind, sondern wir haben schon auch einen Kulturauftrag, den wir ernst nehmen, dass wir sagen, wir versuchen auch die nächste Generation von Komponistinnen und Songwritern in den Markt zu bringen. Wir versuchen auch die Nische am Leben zu halten, damit nicht alles von den großen Superstars platt gemacht wird. Wie machen wir das? Wir ziehen von allen unseren Einnahmen im Schnitt ungefähr 5% der Einnahmen ab und machen damit Kulturförderung. Das sind dann unterschiedliche Modelle. Da gibt es dann Punktsysteme, je nachdem, wie schwer man es am Markt hat, wie lang man schon produziert, in welchem kulturellen Kontext man aufgeführt wird. Teilweise gab es dann auch Punkte für die Besetzung, also wie komplex ist das Werk, das man geschaffen wird. Und das ist ein Fördersystem, das in der Vergangenheit sehr stark das, was wir als Klassik bezeichnen würden. Wir haben das früher bei der GEMA die E-Musik genannt, also die ernste Musik in der Abgrenzung zur U-Musik, der Unterhaltungsmusik. Und diese E-Musik, bei der immer weniger geschützt wird und eigentlich deswegen immer weniger in den eigentlichen Kosmos der GEMA fällt, ist immer mehr Fördergeld auf diesen Bereich aufgelaufen. Und natürlich gibt es auch im Jazz, natürlich gibt es auch im Reggae, natürlich gibt es auch in der elektronischen Musik Innovation, Avantgarde, vielleicht auch Repertoire, was es nicht so leicht hat am Markt. Und wir wollen das öffnen. Wir wollen sagen, wir wollen Newcomer fördern, wir wollen Avantgarde fördern, wir wollen Innovation fördern, aber nicht mehr in diesen engen Genregrenzen. Und das bedeutet aber, dass der Klassikbereich, wenn ich so sagen darf, ein bisschen was abgeben muss, teilweise signifikant abgeben, ne? Teilweise die Hälfte der Fördermittel dort abgezogen werden und dann breiter aufgestellt werden. Und das ist wie immer in der Gesellschaft im Großen, wie bei der GEMA im Kleinen. Verteilungskämpfe sind schwierig, Verteilungskämpfe sind teilweise auch emotional. Und da stehen wir gerade in einem.
Das kennen wir von der Uni auch zwischen den Fachbereichen. Also da Schicksal teilen wir. Ist immer schön, wenn es mehr gibt, was man dann verteilen kann, aber ansonsten wird es schwierig. Aber wir haben vorhin gesprochen, und das würde mich jetzt noch betriebswirtschaftlich auch interessieren, über den Einsatz von Digitalisierung, Automatisierung und KI, wenn es um die Musik selbst geht. Aber für Sie, für Ihren eigenen Betriebsablauf, spielt das ja auch eine Riesenrolle als Non-Profit-Organisation, den Kostenblock sozusagen nicht zu sehr explodieren zu lassen. Gibt es ein besonders plastisches Beispiel, wo Sie sagen können, da sind wir zum Beispiel durch den Digitalisierungs- oder durch den KI-Einsatz, also von den Kosten her, deutlich runtergekommen?
Ja, also Prozess, der natürlich vor KI eingesetzt hat und da schon vieles ermöglicht hat, was früher nicht denkbar war. Ja? Also die ganze Streaming-Welt, wenn Sie sich überlegen, ein einzelner Stream auf Spotify oder YouTube ist einen Cent-Bruchteil wert. Ja? Also so ein Zehntel Cent können Sie so als Faustformel nehmen, ist der wert. Wenn Sie jetzt einen Cent brauchen, um das zu verteilen, was da eingespielt wird, dann haben sie kein gutes Geschäftsmodell. Das heißt, der Kostendruck in dem Bereich ist enorm und das kriegen sie nur über Skalierung hin, indem sie möglichst viele Streams aggregieren und es gemeinsam machen. Deswegen haben wir schon vor 15 Jahren im Prinzip angefangen, das nicht mehr in Deutschland für uns selber zu machen, sondern haben ein Joint Venture gegründet, International Copyright Enterprise, ICE heißt das, das im Prinzip die größte Lizenzverarbeitungsplattform der Welt geworden ist, bei dem alle diese Streams zusammenlaufen und dann gemeinsam analysiert werden. So, das ist hochautomatisiert, schon vor KI, und kann deswegen kostengünstig die Administration dieser Rechte erlauben. Und da ist natürlich KI jetzt der nächste Faktor, weil es gibt immer Konflikte. Es gibt immer natürlich auch mal Werkanmeldungen in den Datenbanken, die sich widersprechen. Da müsste jetzt eine Person reingucken, wer hat denn Recht? Sowas kann die KI auf so einer Plausibilitätsebene sensationell gut klären. Das heißt, in diesem Counterclaiming-Verfahren, wie wir das nennen, also wenn es wirklich Konflikte gibt, wenn zwei Rechteinhaber bei Spotify sagen, der Song gehört uns, sowas kann auf so einer Vorklärungsebene sehr, sehr gut mit KI gemacht werden. Wir können mittlerweile mit KI ganze Konzertsetlisten ermitteln. Ja? Also es gibt so viel öffentlich verfügbares Wissen im Internet darüber, welches Set hat Metallica in den zwei Konzerten in Frankfurt gespielt. Da brauche ich nicht warten, bis der Veranstalter mir was schickt. Da weiß ich im Prinzip, sobald das Konzert zu Ende ist, ist so viel Wissen im Internet. Wenn ich das mit verschiedenen Quellen abgleiche, dann habe ich da im Prinzip schon eine relativ verlässliche Basis. Also die Kombination aus Daten, und wir schwimmen ja in einem Ozean von Nutzungsdaten, mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit. Da ist KI die Superpower.
Ja, aber Sie haben ja auch dadurch, dass sie es schon analysiert haben, dann auch einen riesen Datenschatz. In der Auswertung dieser Dinge verkaufen sie Daten auch in welcher Form auch immer, auch in anonymisierter Form, dass sie also beispielsweise Nutzungsstatistiken oder so etwas auch anderen verfügbar machen gegen Entgelt?
Also wir sind kein Datenhändler, so sind wir nie aufgetreten. Aber natürlich sehen wir, dass die Daten, die wir ja eigentlich so ein bisschen als, naja, böse formuliert, Abfallprodukt unserer Verwertungstätigkeit haben, einen Wert haben und Lösungsmöglichkeiten, wie die andere nicht haben. Ne? Also wir sind im Prinzip die einzige Einrichtung, Daten aus verschiedenen Bereichen zusammenlaufen. Wir haben Live-Daten, wir haben Radiodaten, wir haben digitale Nutzungsdaten, wir haben Tonträgerverkäufe und sich daraus so einen 360-Grad-Blick zu machen, was ist denn ein Musikkatalog wert? Was wird er einspielen in der Zukunft? Was hat er in der Vergangenheit eingespielt? Das ist für die Branche eine wahnsinnig wichtige Information. Da gehen wir jetzt nicht her und verkaufen das irgendwie an jeden, der Geld bezahlt, aber für diejenigen, die sich im Musikökosystem entweder schon länger bewegen oder jetzt aus so einer Investorensicht neu reinkommen, ist es natürlich eine wahnsinnig wichtige Informationsgrundlage, die wir auch zu Services ausbauen und diese Services dann verkaufen. Wir haben durchaus auch andere Tests gemacht, ne? Kann man vielleicht mit Mobilitätsanbietern Informationen austauschen darüber, welche Konzerte man stattfinden, dann wissen die, wo sie ihre Elektroroller hinstellen müssen, solche Dinge. Aber das sind eher so Randphänomene.
Aber nochmal auf die Katalogverkäufe, die haben ja deutlich zugenommen in den letzten Jahren, Rechtepakete, die gehandelt werden. Das ist ein Trend geworden. Haben Sie teilweise dann auch Kontakt zu diesen Investoren? Das sind ja meistens Private Equity Unternehmen. Und glauben Sie, dass sich dieser Trend noch weiter beschleunigen wird? Was verändert der in der Branche?
Also der hat relativ zart angefangen und dann fand man es fast schon amüsant, dass auf einmal große Finanzinvestoren so Music as an Asset erkannt haben. Da war es durchaus auch so, dass es zu Kulturclashes kam. Ne? Also die Musikindustrie ist ja traditionell schon eher so ein People's Business, vielleicht jetzt auch nicht immer die scharfsten Rechner, sondern eher dann auch mal Fünfe gerade sein lassen. Und dann kommen diese Finanzinvestoren, lustigerweise ja auch eher so die langweilige Seite der Investoren, also die so an langen Renditen interessiert waren. Ich erinnere mich an so Gespräche, das sind so Leute, die dann früher, ja, wir machen Infrastructure, wir machen
30 Jahre schön stabil.
Wir machen Solarpaneele, Autobahnen und jetzt Musik. Und das ist natürlich deswegen so interessant für die, weil wir durch dieses Streaming sehr, sehr stabile Ausspielungszeiten.
Stabile Cashflows auch, ja.
In dem Moment hat man natürlich einen Cashflow, der sich auf 30, 40 Jahre prognostizieren lässt. Deswegen kaufen die auch nicht die neuen Sachen, sondern die alten Sachen, wo sie wissen, die bewegen sich nicht. Was hat es in der Musikbranche geändert? Man könnte jetzt erstmal kurzsichtig sagen, naja gut, der Ausspielungsweg ist nach wie vor der gleiche, weil die kaufen das ja nicht, um es irgendwie aus dem System rauszulösen, sondern die sagen ja, wir wollen den Cashflow. Deswegen bleibt es erstmal. Das wird nicht aus der GEMA abgezogen, das wird auch nicht aus irgendwelchen Musikverlagen abgezogen und es bleibt auch auf Spotify. Aber natürlich blicken die anders auf die Renditen, weil das sind hochprofessionelle Unternehmen, die natürlich gucken, wo kann ich noch tweaken, wo kann ich optimieren. Der Kostendruck wird größer, die Transparenzerwartungen werden natürlich größer. Und das ist ein bisschen schade, dadurch, dass halt dieses Kataloggeschäft so interessant geworden ist, ist das, was früher traditionelle Musikunternehmen immer gemacht haben, nämlich mit dem Katalog quasi das Frontline-Geschäft, also die Newcomer zu finanzieren, weniger interessant geworden, weil das natürlich ein Hochrisikogeschäft ist. Ne? Sie investieren in, sagen wir mal, 100 neue Bands oder Sängerinnen und Sänger und eine davon bringt dann im Prinzip den Durchbruch und finanziert die 99 anderen.
Wie bei einem Pharmaunternehmen, was unterschiedliche Dinge in der Pipeline hat. Ja.
So, und jetzt wären wir eher zu so Generika-Herstellern, die sagen, wir hauen jetzt im Prinzip noch mehr Geld in die Kataloge, die werden immer teurer, weil die halt endlos weiterlaufen und immer weiter Revenue produzieren, wird innerhalb der Musikindustrie gerade sehr, sehr viel Geld und auch Attention auf diesen Back-Katalog gesetzt und das Frontline-Geschäft wird weniger. Und das ist schade und da sehen wir natürlich für uns auch die Aufgabe, da vielleicht zu helfen, damit dann doch wieder eine nächste Generation kommt, weil natürlich wird es auch in der nächsten Generation irgendwie eine Taylor Swift geben, aber Sie sehen ja immer nur die Superstars und sie sehen nicht die 99, die es nicht geschafft haben.
Deswegen ist Ihr Fördermodell ja auch so wichtig und wie Sie das kalibriert. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen zum Ende hin. Sie haben Rechts- und Geschichtswissenschaften studiert. Was hat den Ausschlag für den Beruf des Rechtsanwalts gegeben?
Also für Geschichte schlägt nach wie vor mein Herz. Ich habe das auch wirklich aus großer Überzeugung. Ich habe erst Geschichte und Politikwissenschaften gemacht und bin dann auch auf Jura gewechselt. Das Berufsbild des Historikers hat mir nicht so getaugt. Sehr viel mit toten Quellen zu arbeiten und das meiste ist schon vorbei und man kann wenig mit Menschen sprechen. Da fand ich so die Seite des Rechts, wo man mit lebenden Sachverhalten und lebenden Menschen zu tun hat. Das hat mich dann mehr gereizt. Aber ich habe immer noch beides, die Leidenschaft für die Geschichte und für die juristische Seite der Welt.
Und was hat Sie motiviert, bei der GEMA einzusteigen?
Ich war mit Leidenschaft Rechtsanwalt, habe in meiner Eigenschaft als Rechtsanwalt die GEMA schon als Mandantin gehabt, bei so einer großen Wirtschaftskanzlei, habe verschiedene Unternehmen betreut. Die GEMA fand ich immer spannend, weil ich so diese obskure Welt aus Musikrechten und natürlich auch so dieser leichte Glamour der Musikwelt, gleichzeitig ist es dann aber auch so stark rechtlich geprägt. Das hat so meine Neugierde geweckt. Und ich war mir eigentlich immer sicher, ich bleibe mein Leben lang Rechtsanwalt und ich werde nie in einem Unternehmen arbeiten. Und als dann das Angebot kam, das mal auszuprobieren, dann dachte ich, das mache ich jetzt mal ein paar Monate und schaue mir das an und dann gehe ich zurück in die Anwaltspraxis. Und das ist jetzt 13 Jahre her.
Und können Sie denn privat Musik ohne irgendwelche beruflichen Hintergedanken hören? Und wenn ja, wann hören Sie Musik in Ihrer Freizeit?
Also ich höre nach wie vor mit großer Leidenschaft Musik. Es macht eher noch mehr Spaß, weil ich teilweise jetzt die Geschichten hinter der Musik kenne, teilweise auch das Glück habe, die Leute, die Musik machen, dann auch kennenzulernen und sie vielleicht mal zu fragen, wie der oder der Song entstanden ist. Also Musik trägt mich durch den Tag. Ich höre morgens gleich beim Aufstehen Musik. Ich höre mit meiner Familie viel Musik. Beim Sport höre ich Musik. Und auch wenn ich unterwegs bin, so auf Reisen zum Flugzeug oder im Zug, die Kopfhörer reinzumachen und mal so ein halbes Album zu hören, das ist nach wie vor ein großes Glück für mich.
Und wenn wir Ihnen einen Konzertbesuch schenken dürften, Kosten spielen keine Rolle, auf welche Künstlerin oder welchen Künstler fiele Ihre Wahl?
Also ich habe das Glück, beruflich sehr viele Konzerte auch besuchen zu dürfen, auch welche, wo es schwierig ist hinzukommen. Also wenn bei so Preisverleihungen beispielsweise Leute, die sonst vor 50.000 spielen, dann vor 50 Leuten spielen, das ist wirklich ein Riesenprivileg. Ich bin auch kein Fan dieser Riesenkonzerte. Ich glaube, bei Konzerten habe ich leider so unerfüllbare Wünsche.
Tun.
Ja. Ich habe so Wünsche, die nicht erfüllbar sind, wie hätte ich damals Nirvana mal live gesehen oder hätte ich die Beatles jemals spielen sehen.
Klassiker.
Das wird immer ein Wunschtraum bleiben.
Unsere Studierenden, vorletzte Frage, stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was meinen Sie, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich werde natürlich jetzt, also meine Kinder gehen jetzt auch langsam so aufs Studienalter zu. Und dann wird man viel gefragt, was glaubst du, braucht man in der Welt, von der man auch gar nicht weiß, wie sie ist? Mir fällt da nicht mehr ein, als zu sagen, such dir was, was dir wirklich Spaß macht und versuch nicht nach irgendwelchen Jobaussichten zu gehen, weil die werden wahrscheinlich in 5 Jahren eh alles ganz anders sein, als man jetzt glaubt. Ich habe mir immer Aufgaben gesucht, die mir Spaß gemacht haben und mich so motiviert haben, dass ich es einfach gerne gemacht habe und dann ist der Erfolg von alleine gekommen. Vielleicht ist das nach wie vor das Beste, was man haben kann. Ich meine, Neugierde schadet nie. Und einen wachen Blick nach links und rechts, nicht zu tief graben, sondern auch in die Breite gucken. Mehr fällt mir nicht ein.
Schon eine ganze Menge. Letzte Frage, die aber eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern immer am Ende steht die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über wirtschaftlichen Wandel gesprochen, auch über Transformation damit. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation fängt immer bei einem selber an und sie hört nie auf.
Dann, lieber Dr. Holzmüller, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Für mich war das ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil es sich um ein Thema, eine Branche, ein Geschäftsmodell handelt, was zwar vom Namen her, vom Akronym her jeder kennt, aber man gar nicht so genau weiß, was dahinter steht. Und man merkt, dass sie an das Letzte anknüpfend dafür brennen, auch für diejenigen, die das machen, das Musikbusiness. Und da darf ich Sie als Musikfan nur unterstützen, dass Sie das weiter tun, damit auch so viele Künstlerinnen und Künstler fruchten, was ich sehr positiv finde. Und ich darf Ihnen persönlich und natürlich auch für die GEMA alles Gute wünschen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht.